Und es war so illustre, es waren so unglaublich viele exzentrische Leute, es war
voll.
Es war wirklich irgendwie glamorous, es war fast wie Monaco, es war und irgendwie riss das aber von heute auf morgen dann ab.
Ja, ich habe dazu auch eine Theorie. Also ich
aber
glaube,
ich bin noch da, ich bin noch da.
Ja, 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 da, Gott sei Dank, Gott sei Dank.
Einen wunderschönen guten Tag. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast mit Harald Glöckler und ich habe eine wunderbare Persönlichkeit hier, eine Gästin. Ich glaube, wir machen das ganz einfach und Sie stellen sich einfach mal selbst vor. Wie ist Ihr bezaubernder Name?
Hi Harald, ich bin Caroline Rosales und ich bin Schriftstellerin, ich schreibe Drehbücher, ich bin bei Zeit Online Kolumnistin, also seit 20 Jahren Journalistin. Und ich habe mich im Grunde ein bisschen dem Thema, nicht nur ein bisschen, wieso bin ich so bescheiden, nein, ich meine Bücher handeln über Frauen, über Feminismus, über manchmal auch queere Themen und ich habe eine sehr krasse Serie für die ARD gemacht, die heißt Sexuell verfügbar, das basiert auf meinem eigenen Memoir, das heißt Sexuell verfügbar, also das Buch. Und das war eine Bestandsaufnahme von mir als Mädchen bis hin zur Frau.
Wow, das ist jetzt schon mal sehr viel Input. Ich hatte gerade vor kurzem einen Gast hier, die Nina Quer, die hatte ein Buch geschrieben in der Krise. Das war Dauerläufig, heißt Dauerläufig. Sie sagt, das beschreibt ihre ersten 15 Jahre in Berlin, also das Buch sei Programm. Das fällt mir jetzt gerade so ein, das ist Dauerläufig und Sexuell verfügbar ist ja eigentlich schön. Das passt gut zusammen, ja.
Ja, wobei ich natürlich, das passt erstmal
also
gut zusammen.
Also im ersten Moment.
Genau. Ich glaube, sexuelle Verfügbarkeit ist das, was du als junges Mädchen wie eine Lebensaufgabe auferlegt bekommst, weil du als Mädchen sofort lernst und, also vor allem als Mädchen, du bist brav, du bist serviceorientiert, du spielst mit Puppen, du kochst in der Puppenecke, du hilfst deiner Mutter, du schlägst nicht zurück, sondern gehst es petzen, weil das ist passiver. Und irgendwann entsteht daraus eine Frau, die nie gelernt hat, Nein zu sagen und die immer denkt, dass sie anderen einen Gefallen tun muss und ein bisschen der Gesellschaft dienen muss. Und deswegen kommt es dann auch zu oft in diesem Frauenleben zu sexuellen missbräuchlichen Situationen oder zu übergriffigen Situationen. Ich bin oft so, dass ich immer noch, obwohl ich 41 bin und 4 Kinder habe, dass ich denke so, warum hast du dazu jetzt Ja gesagt? Warum, also auch in alltäglichen Situationen, warum machst du das eigentlich? Ne?
Also das große Problem ist ja immer noch in unserer Zeit, dass automatisch immer, obwohl es unfassbar viele starke Frauen gibt und ja, über auch die Jahrhunderte auch. Ich meine, denken wir mal an Katharina die Große, an Maria Theresia, Frauen, ich mag nicht das Wort ihren Mann gestanden haben, Frauen wirklich die Welt verändert haben, ja, trotzdem wird immer noch die Frau als das schwache Geschlecht dargestellt und ja, und deshalb kann ich das gut verstehen, auch dieses, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber sexuell verfügbar, ja. Was nichts damit zu tun hat, ob man Lust darauf hat oder nicht, sondern man muss einfach verfügbar sein. Und wenn die Frau dann sagt, sie will nicht, dann ist sie, ja, das, viele trauen sich ja auch gar nicht zu sagen, ich will nicht sagen, die sagen dann, ich habe Migräne oder mir geht's nicht gut. Und ja, und das ist erstaunlich in unserer heutigen Zeit, dass wir, ich finde auch ganz, ganz furchtbar, dass wir.
Naja, dieses zu sagen, man hat Migräne, das heißt ja, dass du. Dass die Frau in einer Bringschuld ist, die es ja gar nicht gibt.
Ja, dass sie gar nicht, nein, dass sie sich auch nicht traut, einfach zu sagen, du, ich will nicht, ich mag nicht, mir ist jetzt nicht danach, ja.
Genau,
ja?
Kurz,
und,
klar, konsequent.
Und auch dieses Wort Quotenfrauen finde ich auch ganz schrecklich. Also finde ich eigentlich auch schon wieder diskriminierend, dass man überhaupt darüber sprechen muss, wir brauchen Quotenfrauen in der Politik oder da oder da oder da. Ja, ja, mein Gott, also was ist das denn? Ja, und auch dieses, also da fängt schon an. Aber wir sind schon mittendrin jetzt, das ist auch nicht verkehrt. Aber gehen wir noch mal ein Stück zurück. Und ich würde gerne in Ihrer Kindheit starten, ja. Wie sind Sie aufgewachsen? Wo sind Sie aufgewachsen? Ist ja auch immer. Und waren Sie ein Einzelkind? Wo sind Sie groß geworden? Denn die Kindheit ist ja unser großes Drama. Also im Guten wie im Schlechten, die Kindheit beschäftigt uns ein ganzes Leben lang. Und in der Kindheit werden ja auch die Weichen gestellt, auch für die Frauen im Übrigen, ja, auch für die Männer.
Ja.
Es gibt ja auch viele Männer, die von Kindheit her schon vergewaltigt werden, weil sie dazu gezwungen werden, ein starker Mann sein zu müssen, ja. Und
das
da
hört sich jetzt sehr krass an.
Ja,
das
da habe ich nachher ein Beispiel dazu. Okay, kommen wir später zu. Aber vielleicht erzählen Sie einfach mal erstmal von sich. Waren Sie ein braves Mädchen? Oder Sie wissen ja, brave Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin, ja.
Mhm.
Oder waren Sie eher so eine, die losging und dann mit zerrissenen Hosen zurückgekommen ist? Und wie sind Sie groß geworden, aufgewachsen?
Ich bin im katholischen Rheinland aufgewachsen, in Bonn. Ich glaube, da stehen wir uns in nichts nach. Ich glaube, Sie sind auch katholisch in Süddeutschland, Baden-Württemberg aufgewachsen. Und die Kirche hat sehr meine Kindheit geprägt, weil man war natürlich getauft, dann hat man irgendwann Kommunion gefeiert, dann war man irgendwann Messdiener. Ich habe auch ein erzbischöfliches Mädchengymnasium besucht in Bonn. Und ich habe auf jeden Fall diese Konditionierung erfahren, dass ich immer ein gutes Mädchen sein sollte. Und das war ich auch, weil ich wurde immer schön angezogen, ich hatte auch immer Lackschuhe an. Und das mit dem dreckig machen, das war meiner Mutter gar nicht so lieb, weil die mich schon so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, überbehütet hat. Und es gibt auch Videos von mir, ich habe neulich ein Kindheitsvideo gesehen, da tolle ich so im Garten rum und da habe ich wirklich noch so ein Laura Ashley-Kleid an und Schüchchen. Und man würde heutzutage nicht auf die Idee kommen, einem Kind so etwas anzuziehen, wenn es jetzt im Garten spielen will. Aber das war, ja, das gehörte, glaube ich, zum schönen Wochenende dazu, wenn die Großeltern kamen. Ich glaube, ich habe schon sehr, sehr schnell gecheckt, ich muss ein gutes Mädchen sein und wollte das auch sein.
In Ihrer Kindheit war Bonn noch Hauptstadt.
Ja,
muss man ja auch dazu sagen.
Ja.
Also da war ja richtig was los noch. Ja.
Das war Wahnsinn,
also,
ja.
Weil eigentlich ist ja Bonn ein verschlafenes Nest. Also
ja.
Da kräht eigentlich kein Hahn danach. Ich weiß, mache ich mich beliebt, da brauche ich auch nicht mehr anrücken. Aber ist ja so. Aber dadurch, dass es ja Bundeshauptstadt war,
Das war gigantisch. Es wurde sogar im Auftrag, also da fanden wirklich noch, im Nachhinein sah man in der Tagesschau, da hatte so ein Mord stattgefunden, den Gaddafi damals noch in Auftrag gegeben hatte. Da waren also auch Aktionen der RAF, da war der Bundestag, da waren die großen Proteste, die großen Demos, da waren alle Botschaften, da waren die Diplomaten. Ich habe damals, lustigerweise, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, das habe ich noch nie erzählt, aber da war ich mit meiner Schulklasse, mit meinem Leistungskurs Geschichte, stand ich in der ersten Reihe, weil die wollten zu dieser CDU-Wahlparty, wollten die Schülerinnen da haben. Und da hatte ich so einen ganz auffälligen gelben Pullover an.
Gehen wir zurück in Ihre Kindheit. Also Sie hatten eine behütete Kindheit, überbehütete Kindheit. Und darf man fragen, was Ihre Eltern gemacht haben?
Klar. Also mein Vater war Lehrer für Französisch und Musik und Sport und war verbeamtet, ganz klassisch. Und meine Mutter hat 20 Jahre für afrikanische Botschaften gearbeitet. Die war Übersetzerin.
Okay. Und Ihr Vater war Franzose?
Genau, genau. Also ich bin halb Französin bis ganz Französin und ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft, weil man natürlich, durfte man damals oder auch bis heute, darf man als Französin beide Pässe haben. Und so durch den Élysée-Vertrag. Und das hat mich in die Situation gebracht, dass meine Eltern haben da nicht so viel Wert drauf gelegt, dass ich sehr schnell Deutsch spreche und dadurch habe ich, bis ich 7 war, kein ordentliches Deutsch gesprochen, also kein flüssiges Deutsch und das hat mich hinterher so geprägt, dass ich in die Grundschule kam und eigentlich nur geärgert wurde. Also ich war meine ganze Schulzeit eigentlich ein Mobbingopfer.
Gemobbt, ja.
Das Lustige, das Wort Mobbing gab es ja damals noch gar nicht.
Aber ich finde es erstaunlich, dass Sie, also erstmal, weil Sie Frankreich sagen, gerade vorher hatte ich ja jemand zum Podcast hier, der hat gesagt, endlich bin ich mal in Versailles hier, ja.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich finde es erstaunlich, dass Sie, oder interessant, dass Sie jetzt sagen, ich war ein Mobbing-Opfer. Ich will jetzt nicht so nahe reden, aber ich finde immer, dass, gut, wenn man jung ist, denkt man noch nicht so weit. Aber ein Opfer ist man immer dann, wenn man sich dazu machen lässt. Also ich sage immer, ich lasse mich zu keinem Opfer mehr machen. Sie können mich attackieren oder ja, ich gehe da nicht drauf ein. Aber wenn man natürlich in der Schule ist und jung ist, ist man auch noch nicht so weit. Und dann sieht man sich auch als Opfer. Haben Sie sich irgendwann dann nicht mehr als Opfer gesehen, gesagt, nee, also diese Opferrolle nehme ich nicht mehr ein. Ich lasse mich einfach nicht mehr in diese Rolle drängen?
Also ich glaube, dass ich, wenn es um Sexualstraftaten geht oder um MeToo-Fälle, würde ich niemals von einem Opfer reden. Dann würde ich immer von den Betroffenen reden oder von den Belastungszeuginnen. Also das ist für mich eine klare Grenze. Das Wort Mobbing-Opfer, ich weiß nicht, ich war halt ein wehrloses Kind. Für mich passt das noch ganz gut.
Also beim Opfer ist es so, ich finde halt dann, man leidet dann zweimal. Also man leidet zweimal. Das ist, wie die Buddhisten sagen, wenn dir ein Pfeil ins Knie trifft, dann hast du einen Schmerz. Wenn du in den Schmerz gehst, hast du einen zweiten Schmerz. Dann erlebst du es doppelt. Ja. Und das meine ich damit. Also man darf sich nicht in diese, das ist auch ein großes Thema heutzutage, in diese Opferrolle drängen lassen. Ja, das versucht man ja sehr, sehr gerne und sehr schnell.
Man denkt, versucht dem so lange standzuhalten, bis man sich irgendwann dann doch damit auseinandersetzen muss. Also ich habe neulich einen Text bei der Zeit begleitet und das war ein Text von, ein Essay von Ilker Çatak, und das ist ein türkischer Regisseur, ein deutsch-türkischer Regisseur, der Oscar-nominiert war dieses Jahr. Und der war wahnsinnig verletzt und auch zu Recht sauer, dass immer Sandra Hüller genannt wurde und immer Wim Wenders genannt wurde, waren für den Oscar nominiert, so lautete die Presse, und sein Name kam nicht vor, obwohl er ja auch Deutscher war oder ist und für den Oscar nominiert war. Und das war für ihn, er hat so lange, und in diesem Essay schreibt er auch, er hat immer gesagt, nein, wir sind nicht das Opfer, wir sind nicht das Opfer, aber irgendwann hat es ihn dann doch eingeholt und irgendwann muss man sich dann doch damit auseinandersetzen.
Also es ist nicht so einfach, aber man darf sie nicht in der Opferrolle geben. Ich will das mal, es ist ein bisschen ähnlich, wenn man auf der Straße so ruft, Schwuler, und denkt, jetzt kann ich dem richtig eine
rein. Wie oft haben Sie das in Ihrem Leben gehört, wenn Sie das?
Ganz oft. Und wenn ich jetzt mich davon in die Opferrolle begebe und mich da betroffen fühle, ja, dann haben die erreicht, was sie wollen. Ja, nee, ich hab da rückgerufen, hetero, sag ich, und jetzt?
Ich verstehe den klassischen Reflex, und ich verstehe, und das ist auch, Sie sind für mich und für sehr viele Menschen in Deutschland, für Millionen Menschen, eine Ikone der Selbstbehauptung, des Selbstbewusstseins, und Sie wissen genau, wer Sie sind. Und Sie sind, wie gesagt, viele Menschen bewundern Sie dafür, dass Sie auch so warmherzig und so großzügig mit anderen Menschen umgehen und vor allem Ihren Weg gegangen sind, ne? Frage mich nur manchmal, es ist ja jeden Tag trotzdem hart. Und immer. Es ist ja trotzdem krass, das immer wieder dafür einzustehen, dass man irgendwann diesen Moment hat, den ich ja auch bei mir hatte, dass man, also dadurch, weil ich eben mein feministisches Memoir geschrieben habe, dass man irgendwann sagt, ich sage jetzt trotzdem, ich zeige jetzt trotzdem mal diese Benachteiligung auf und ich lege sie trotzdem mal hin und sage, das und das und das ist mir passiert und das passiert mir heute noch. Und dass man einfach trotzdem einmal diesen Opfercase, so schlimm er ist, dann trotzdem einmal aufmacht und das für sich versucht, in ein neues Narrativ zu stückeln. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was Sie meinen, und das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber ich würde es nicht Opfercase nennen, sondern ich würde einfach sagen, diese Anfeindungen, Unverschämtheiten, diese Gängeleien und alles, was gegen einen da vorgebracht wurde, einmal klar und deutlich beim Namen nennen. Und dann ist man ja auch kein Opfer, dann ist man im Gegenteil jemand, man ist ja ein Richter, man ist ja ein Staatsanwalt, der sagt, so Leute, das alles habt ihr gemacht, aber zum Opfer macht ihr mich nicht, das sage ich euch.
Genau.
Das ist ein großer Unterschied, ja. Und lassen Sie uns aber nochmal kurz in Ihre Kindheit kommen, so spannend es wird. Ja. Dann, also waren Sie sicher auch eine ordentliche, brave Schülerin Sie waren kein rebellisches Kind. Und was waren Ihre Träume? Was wollten Sie werden? Hatten Sie so relativ früh einen Wunsch? Die eine möchte Prinzessin werden, die andere möchte Sängerin werden. Hatten Sie früh einen Wunsch, dass Sie sagen, das und das möchte ich werden?
Ja, sehr früh sogar. Ich wusste, dass ich schreiben will. Und ich habe auch so eine kleine Schülerzeitung selber geschrieben, die hatte auch 3 Abonnenten, und ich habe bei der Schülerzeitung in der Schule mitgemacht und ich habe auch so Drehbücher geschrieben, die habe ich noch handgeschrieben natürlich. Und ich wusste, dass ich Schriftstellerin werden will, und das Lustige war, dass die Kinder in der Schule immer gesagt haben und später die Jugendlichen, Caroline, das wird aber nichts, du hast nur eine 2 in Deutsch und das kannst du vergessen. Und ich habe wirklich mit 8 Jahren, also die 8-jährige Caroline hat wirklich gedacht so, Mist, ja, das ist, die Chance ist abgelaufen, da bin ich zu spät dran. Also ich habe wirklich mir immer eingeredet, dass das auf keinen Fall möglich ist und dass das eine absurde Vorstellung ist, dass ich das in irgendeiner Form schaffen könnte. Und jetzt habe ich 7 Bücher geschrieben und diese...
Wann ist der Knackpunkt gekommen, dass Sie gesagt haben, jetzt schreibe ich doch eins? Da muss es ja irgendwann eine Initialzündung geben, wenn man immer so denkt, nee, ich kann das nicht. Oder dass man irgendwann sagt, jetzt schreibe ich eins.
Ich wusste, ich habe erst eine Ausbildung im Hotel gemacht, als Köchin und als Hotelfachfrau. Und dann war ich 21 und hatte meine Ausbildung fertig. Und dann habe ich gedacht, ich könnte es doch jetzt mal versuchen, weil wenn ich es jetzt nicht versuche, werde ich es eh nie versuchen. Und dann hatte ich plötzlich das Angebot, bei der Lokalzeitung, beim Bonner Express, ein Praktikum zu machen. Und ich wurde innerhalb von diesem Praktikum, innerhalb von der ersten Woche schon zur freien Mitarbeiterin erklärt, weil ich mich gut angestellt habe. Ich hatte am ersten Tag, meine erste Geschichte war tatsächlich die Titelseite. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich da ein kleines Talent und vielleicht habe ich da mein Talent gefunden. Und ich wusste an dem Tag, ich will da nie wieder weg. Und ich werde alles dafür tun, dass ich hier nie, nie wieder weg muss. Aus dieser Branche, von dieser Zeitung und so. Und irgendwie es war so, als hätte mein Beruf mich gefunden. Also als wenn das schon immer mein Beruf gewesen wäre.
Kann ja gut sein.
Ne? Und wie in einem früheren Leben. Ich wusste genau, wie das geht. Und natürlich musste ich noch richtig, richtig viel lernen. Aber da waren irgendwie Leute, die waren so wie ich.
Ja, aber es hat sich eine Schleuse geöffnet.
Mhm, hatte es. Hatten Sie das Gefühl auch einmal, also dass Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben dachten, ich komme irgendwo hin als junger Mensch und die sind plötzlich so wie ich. Da gehöre ich hin. Also so diesen Moment.
Ich hatte immer das Gefühl, dass überall, wo ich hinkomme, ich nicht hingehöre. Ja, da, also irgendwie nicht, nein.
Nicht
irgendwie.
Mal in der Mode, nicht mal in einem angesagten Club, nicht mal so in dieser Schickeria
nein,
oder so.
Nein, nirgends. Ich habe mal die Gesellschaft erklärt. Ich habe gesagt, die Gesellschaft, die Prominenten, wie wir, die uns serviert werden, das sind die Papageien. Die sitzen rum und laut und zeigen sich und quatschen Unsinn und präsentieren sich und so. Und dann gibt es eine Gesellschaft, die eigentlich wirklich die Gesellschaft ist, die sich aber nicht, die man nicht sieht, die im Hintergrund sind, das sind die Adler. Mhm. Und die präsentieren sich gar nicht, weil die brauchen das nicht. Mhm. Und dann gibt es in der Gesellschaft die Künstler, das sind die Schmetterlinge, das sind nicht die Paradiesvögel. Und die fliegen überall rein und raus und rein und raus. Und die gehören gar nicht in die Gesellschaft, die wollen auch gar nicht dazugehören. Mhm. Mhm. Und das bin ich.
Die sind nur temporär irgendwo und dann fliegen sie weiter lassen
wie
sich
wie das Lied. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaube, ich gehöre nur mir ganz allein. Ja, die Sonne, die Sterne, wie kann so was Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen, ja? Und das ist bei mir der Punkt. Ich glaube, bei mir ist eher so, also ich weiß genau, wohin ich will und wer ich bin. Aber wenn ich jetzt sagen würde, da oder da passe ich richtig rein, dann ist es eher so, es fährt ein Zug nach nirgendwo, ja? Also eher nicht, nein.
Okay, aber jetzt mal, Sie sind ja trotzdem auch, das verstehe ich, Sie sind aber trotzdem in Baden-Württemberg aufgewachsen und in einem kleinen Städtchen. Mhm. Und Sie haben sicherlich nicht die Art von Disco oder Unterhaltung oder Bar vorgefunden, in die Sie vielleicht gerne wollten. Und es muss doch einen Moment mal gegeben haben, wo man...
Na, ich bin in einer Kneipe groß geworden, also ging schon mal los. Ja, meine Eltern hatten ja ein Lokal.
Und aber es gab ja jetzt keine queeren Partys oder keine schwule Szene da in Ihrem Ort. Und
nein, das gab es aber nicht. Aber als ich dann so 16, 18 war, im Nebenort und so, gab es schon Diskurs. Und ja. Und da ging ich mit einer Freundin hin. Und damals, wir wollten Fun haben. Es ging gar nicht drum, ob da, ich muss jetzt nicht in einen schwulen Club gehen. Das war in Stuttgart auch einer, bin ich auch in. Aber war jetzt nicht so der... Der Punkt, nee, ich habe mein Leben immer so, ich hatte so eine unglaubliche Fantasie und immer so ausgelebt. Ich musste gar nicht von außen irgendwie bereichert werden. Ich war so reich von innen, ja. Aber wir wollen über Sie reden, nicht über mich. Ja. Und dann sind Sie haben Bücher geschrieben und dann sind Sie ja auch zum Fernsehen. Wie sind Sie zum Fernsehen gekommen?
Naja, also da ist natürlich jetzt viel übersprungen, weil das ist natürlich alles ein Riesen, also da liegen ja 20 Jahre dazwischen.
Naja, gut, aber die können wir ja füllen jetzt.
Naja, genau. Also ich war erst bei der Zeitung, dann habe ich 2 Jahre in Hamburg Journalistik studiert, hatte aber überhaupt keine Kohle, weil ich weder BAföG noch Geld von meinen Eltern bekommen habe.
Warum nicht? Weil Sie das nicht quotiert haben?
Nein, weil ich tatsächlich mit 19 einen venezolanischen deutschen Barkeeper geheiratet habe und meine Eltern waren dann der Meinung, dass der für mich verantwortlich war finanziell.
Okay, okay.
Und die Ehe war aber dann nach einem Jahr wieder getrennt. Und
also sie tanzten nur einen Sommer. Ja.
Genau. Und irgendwie war ich dann für meine Eltern so ein bisschen wie erwachsen. Und ich empfand das als sehr unfair und finde es auch heute noch unfair. Aber dann war das eben so. Und dann musste ich halt schauen, dass ich mein eigenes Geld verdiene. Und da habe ich wirklich ziemlich gekämpft. Und dann ist, da habe ich gedacht, okay, ich brauche Geld. Und ich bin aber dann ganz automatisch wieder zur Zeitung zurück, zur Hamburger Morgenpost. Und die haben mir dann einen sogenannten Volontariatsplatz gegeben. Und das war eine 2-jährige journalistische Ausbildung. Und da war ich sehr, sehr, sehr glücklich. Da habe ich auch endlich Geld verdient. Dann bin ich nach Berlin gegangen, zur Berliner Zeitung und zum Berliner Kurier. Und das war, also von Hamburg nach Berlin, das war der Knaller. Ich meine, das waren die späten Nullerjahre. Und Berlin war natürlich noch eine komplett andere Stadt. Und es war alles im Aufbruch und wild. Und plötzlich kamen da 7 Zeitungen am Tag raus. Ne? Und die Hauptstadtjournalisten, ich habe viel Unterhaltung gemacht, also Promis und Events. Wir sind uns da bestimmt unbekannterweise über den Weg gelaufen. Ich stand immer
also
schön
zwei, am, wir reden von zwei.
2009, 2008.
Okay. Ja, ich meine, das waren ja auch die Zeiten. Es gab ja so eine Zeit, in der Berlin so ein bisschen, wirklich so ein bisschen Monaco-Flair hatte. Mhm. Da gab es da am das Lokale wie das Shell, ja, und man saß draußen, dann war damals, es war noch die Shoreborough Fielding mit dem Schweizer Botschafter, ja.
Oh Gott, ja,
die
stimmt.
Prinzessin Hohenzollern, ja. Ariane Sommer, Harald Glöckler, und es war so illustre, es waren so unglaublich viele exzentrische Leute, es war wirklich irgendwie glamorous, es war fast wie Monaco, es war, und irgendwie riss das aber von heute auf morgen dann ab.
Ja, ich habe dazu auch eine Theorie. Also ich
aber
glaube,
ich bin noch da.
Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, das ist alles noch irgendwo da. Also ich bin ja jetzt ein bisschen im Filmbusiness auch verhaftet. Aber ich habe dazu eine Theorie und das ist ganz interessant, wie ich finde. Die Promis, also damals war ein Riesenaufbruch in Berlin und da gab es so viele Fotografen, Tageszeitungen, die ganze Seiten füllen mussten mit Leute, People-Berichterstattung. Ja. Und alle hatten so Bock darauf, dass Berlin so klein Hollywood wird, ne? Oder klein Paris, Mailand, whatever, ne? Also auch mit der Fashion Week und so. Und die hatten Lust, dass auch gewisse Leute in Deutschland Stars sind. Und die wurden unheimlich viel auch, also die haben alle in Berlin gelebt, viele SchauspielerInnen, die ich kenne, und die wurden wie Stars auch abgelichtet. Die wurden auch privat abgelichtet. Und gab wirklich so viele Paparazzis, die davon gelebt haben, diese Stars in Anführungsstrichen abzulichten.
Und es stimmt, ich hatte damals auch Paparazzi-Fotos. Das war, ja. Und bei den Bodyguards dann auch manchmal Stress haben mit Paparazzis. Und es gab dann so Fotos, wo man 6-7 Fotos gesehen hat, wie der Hund das Bein hebt beim Pinkeln, wenn er läuft. Ja. Und da gab es wirklich noch Paparazzi-Fotos.
Ja.
Das, wo du gehst mit dem Hund morgens raus und findest dich in der Zeitung. Ja.
Da hatten die, also es war so der Vibe, da hatten alle Lust zu. Die wollten, dass es so ein bisschen wie L.A. ist. Ne? Und wie gesagt, es gab auch einen Markt dafür. Und es hat sehr, sehr vielen Leuten, die Promis, VIPs waren, überhaupt nicht gepasst. Und das kann man ja auch respektieren, diese Entscheidung. Hat man dann auch respektiert, weil es kam dann immer weiter zu Klagen. Und ich habe das selber bei der Zeitung erlebt. Wir hatten wirklich, wir hatten jeden Tag mit Medienrechtlern zu tun, jeden Tag. Und das hat dieses ganze Geschäft extrem zurückgefahren. Aber
warum? Weil in Amerika sind die Klagen auch und es fährt nicht zurück, ja? Ja. Ich bin in Los Angeles angekommen und ich habe da nicht mit gerechnet und komm raus und da wirklich Paparazzis und Surrounding. Und die sind ja ganz anders wie bei uns. Die sind viel schneller. Die sind so einmal ganz schnell Surrounding um dich und dann sind die auch schon wieder weg, ja. Was war das jetzt, ja? Und die waren aber auch überall, wo ich dann war, ja. Und das geht immer ratzfatz, wow, ja. Und ich habe immer gedacht, ich bin von Natur ein höflicher Mensch und bin ein netter Mensch. Und wenn die jetzt nicht ganz bekloppt sind, und mir jetzt nicht von gegenüber hier rein fotografieren, das hatte ich übrigens auch, ja, dann ist es auch alles
krass,
so. Aber dann bin ich auch nett und ja, dann winke ich denen auch noch, sollen sie doch ihr Foto machen, ja, warum auch nicht. Also ich war da jetzt nicht so kompliziert, weil ich dachte, die machen ihren Job und am Ende ist es ja eine Win-Win-Situation. Ja?
Genau,
ja,
so muss man das aber auch sehen.
Aber so haben es ja offensichtlich viele nicht gesehen.
Nein, und das hat natürlich Folgen. In Amerika gibt es ein, was man so ein Star-System nennt. Wenn Angelina Jolie einen neuen Film rausbringt, dann weiß die ganz genau, okay, ich muss auch PR-mäßig irgendetwas aus meinem Privatleben bieten.
Ja.
Ich muss eine Geschichte anbieten.
Ja.
Das beste Beispiel ist das Gwyneth Paltrow-Interview, was ich mal in einem Junket geführt habe, also in einem Roundtable mit ganz vielen Journalistinnen im Ritz hier. Und die sagte, die kam an, so, okay, Guys, was ist los? Das neue Coldplay-Album wird mega, meine große Hollywood-Karriere ist zu Ende und ich mache jetzt, und ich mache keinen Botox. Also so, in die, und das war wirklich, also man konnte jeden Satz mitschreiben, du hättest jeden Satz in eine Headline packen können. Und es ist nicht entscheidend, seine private Geschichte zu erzählen oder sich irgendwie nackt zu machen. Es geht darum, biete was an.
Ja, ja.
Erzähl was. Also, und schaffe ein öffentliches Ich. Und das
gut, aber das mache ich mein Leben lang schon.
Genau, ja. Genau. Und das ist aber professionell und das ist auch amerikanisch. Und das ist auch so ein bisschen, was mir immer in der People-Berichterstattung oder in der Unterhaltung, in der Gesellschaft immer gefehlt hat. Dieses eigene Narrativ erfinden, sein eigenes Ich erfinden. Was natürlich dazu geführt hat irgendwann, dass man wegen jedem Scheiß, sage ich jetzt mal, verklagt wurde. Und dass dann irgendwann die Zeitungen gesagt haben und auch die Medien, andere Medien, Fernsehfilm, gesagt haben, das ist für uns kein Geschäftsmodell mehr. Und wir brauchen jetzt nicht eine Premiere zu machen und also wir brauchen nicht eine Premiere zu machen für 50.000 Euro, eine Kinopremiere, wenn nicht die Leute kommen und vor allem, wenn die Zeitungen nicht mehr darüber berichten. Ich meine, wir hatten in Berlin 7 Tageszeitungen und die hatten alle große Leute-Seiten. Wo sind die denn alle hin? Die sind weg.
Ja, ja.
Und das ist einfach wieder so richtig zusammengeschrumpft, dieses Geschäft. Und das finde ich, also ich mag Glamour schon und das hätte ich mir einfach anders vorgestellt.
Also ich wundere mich manchmal, ich habe mich gewundert und das erklärt auch ein bisschen, wenn ich auf große Galas gehe, in Berlin oder Veranstaltungen inzwischen und da ist ein Drittel von der Presse, die bei einem Event ist, das ich mache. Ja?
Genau.
Das liegt aber daran, dass ich, glaube ich, die Presse immer sehr nett behandelt habe. Mhm. Also nicht glaube, dass ich es habe, auch die Fotografen. Und dass sie wissen, bei mir kriegen sie was geboten. Da ist, da, wenn ich da was mache, knallt es. Ja? Und da ist eine Amanda Lepore und, da, und die machen und die verstehen auch ihren, das sind, und dann kriegen sie ihre Fotos, die sie brauchen. Die wollen ihre Fotos verkaufen. Die sind nicht zum Spaß, ja. Und das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum ich habe mir schon auch manchmal Gedanken gemacht, dachte ich, warum ist da keiner jetzt und warum kriegen die keine Presse? Ja, erklärt sie auch ein bisschen, ja. Erklärt sie auch ein bisschen.
Ja.
Weil wenn es einfach sowieso schon langweilig ist oder du sagst, ja, nicht interessant und dann sind die noch schwierig und da wollen die nicht ein Foto machen. Mhm. Ja? Und bei mir wissen die, ich mache dann ja auch mit, ja. So, naja, das ist wie eine Freundin von mir zu ihrem Mann sagt, jetzt tanzen gehen wollen, da sagt sie, jetzt mach halt mal mit. Man sagt sie, Mensch, du kannst jetzt auch mal mitmachen. Ist ja furchtbar, ist ja wie in der Hochzeitsnacht, ja. Ja, so. Also,
nein,
sie waren dann bei in Hamburg, sie waren dann in Berlin, kommen wir wieder zu Ihnen. Und wir wollten ja wissen, wie Sie dann, welche Bücher haben Sie in der Zeit geschrieben?
Nun, dann habe ich in der Zeit gar keine Bücher geschrieben. Ich war noch bei der Zeitung. Dann bin ich irgendwann zu Springer, also zur BZ und habe da Landespolitik gemacht und auch People, Unterhaltung, sehr viel. Und ich wollte aber immer ein Buch schreiben, Bücher schreiben, meine eigenen Bücher schreiben. Und ich hatte auch viele Ideen. Und ich wurde dann schwanger und habe mit einer Kollegin darüber gesprochen, wie es ist, schwanger zu sein und wie es dich gesellschaftlich als Frau verändert, wenn man Kinder hat. Und die hat dann gesagt, du hast so viele Fragen an mich, wir machen jetzt ein Frage-Antwort-Buch daraus.
Toll.
Genau, und also sozusagen aus den Augen einer Dreifachmutter, weil sie war mit 24 schon Dreifachmutter und ich war, also dann mit 28 Dreifachmutter und ich war auch 28 und wir waren beide gleich alt, das ist Lisa Hamann, und dann haben wir unser erstes Buch geschrieben und haben dafür auch sofort einen Vertrag bekommen und das war bei meiner Agentin Petra Eggers, die heute noch meine Agentin ist und der ich natürlich extrem dankbar für diesen Weg bin. Und dann habe ich relativ schnell das zweite Buch rausgebracht. Das waren aber so kleine Sachbücher dann, die jetzt eigentlich nicht mehr der Rede wert sind. Dann habe ich mich scheiden lassen. Ich hatte dann mittlerweile 2 Kinder. Und dann habe ich ein Buch, und das war, glaube ich, so ein bisschen meine Erlösung, meine Befreiung, über meine Zeit als Alleinerziehende geschrieben. Das hieß oder heißt immer noch Single Mom. Mhm. Und dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und habe eben ein feministisches Memoir rausgebracht, was sexuell verfügbar heißt. Und dann habe ich eine Chance gewittert, weil sexuell verfügbar sehr gut gelaufen ist als Buch, endlich meinen ersten Roman zu schreiben. Also es hat mich 4 Sachbücher gekostet, um meinen ersten Roman zu schreiben, was ich schon immer wollte. So. Und das war dann Das Leben keiner Frau, der kam vor 2 Jahren raus. Und jetzt habe ich meinen zweiten Roman geschrieben, der heißt Die Ungelebten. Und der geht um die westdeutschen Hausfrauen und um die modernen Mütter. Und ich fand das ganz schön, dieses Sujet in die Literatur zu übertragen.
Lassen Sie uns kurz zurückkommen auf Ihre Bücher. Also Mutter werden, das ist sowieso schon mal was ich mir so gar nicht vorstellen kann. Also du musst ja, Du musst, wenn man sagt, ich möchte jetzt Mutter werden, so, da musst du dir klar werden, einmal klar sein, gut, das hat man beim Hund auch, das ist aber eine andere Sache. Die nächsten 18 Jahre bist du mit dem bist du beschäftigt.
Richtig,
ja. Und du musst ganz viele Opfer bringen, da nennen wir das doch mal Opfer, weil du, entweder du hast das eine oder das andere, du kannst viele Sachen nicht machen. Dann hätte ich die Sorge, die auch berechtigt ist, was mache ich, wenn das Kind nicht gesund zur Welt kommt?
Mhm. Ja, eine große Sorge.
Was mache ich dann und wie gehe ich damit um?
Mhm.
Wie ist das, 9 Monate da ein Wesen in deinem Körper zu haben und der Körper schwillt an?
Mhm.
Und dann musst du dieses Kind rauspressen und am Ende ist das ganze Chassé verbogen, ja? Also das wären so meine Gedanken, ja? Also
stimmen ja auch alle.
Ja, wahrscheinlich würde ich gleich Kaiserschnitt machen und gleich Bauch straffen, damit es, ja?
Ja.
Aber all diese Gedanken musst du dir erstmal machen und ich glaube, es funktioniert nur, weil die Frauen ein Gen eingebaut haben oder irgendetwas, dass sie wirklich, dass diese Freude und diese Liebe, ein Wesen zu gebären und zur Welt zu bringen, das vielleicht auch ein Stück von ihnen ist, das ihnen auch gehört und ein zweites Ich oder was auch immer, das überschattet das alles. Und ich glaube, deshalb kann ich es als Mann auch sehr schwer nachvollziehen, weil mir das natürlich völlig fehlt. Also mhm. Ich habe, bei mir kommt natürlich auch dazu, durch diese entsetzliche Kindheit, und das wollte ich nämlich gerade vorher mit der Opferrolle sagen, mein Vater war ja ein, wenn man will, ein Terrorist, ein Schläger, ich mache das ganz kurz, war aber eigentlich ein ganz sanftes Kind und wurde dann extrem dazu gepresst in diese Rolle, er muss Mann sein.
Er muss Mann sein,
er muss hart sein, er muss Soldat sein. Und dann musste er noch Metzger lernen, das wollte er eigentlich auch nicht.
Mhm.
Und das alles hat dazu geführt, am Ende, dass er so ein Alkoholiker und Schläger wurde.
Mhm.
Ja? Eigentlich war er todunglücklich, das macht es aber nicht besser und ist auch nicht mein Thema.
Mhm.
Ja? Und ich habe als Kind ja diese ganze Rollenverteilung und alles mitbekommen, auch eine Mutter, die gelitten hat und aber auch wieder sehr starke Tanten, die, also meine Tanten haben keine Emanzipation gebraucht, weil die waren so selbstbewusst und so stark, die waren überemanzipiert schon, die waren, ja, und die waren unfassbar starke Frauen, ja, unfassbar starke Frauen in einer Zeit, in der Frauen eigentlich zu kämpfen hatten. Also meine Tante war ein bisschen wie die Queen, ja, so, so angezogen und die Tasche, die Schuhe und auch ein bisschen der Auftritt und das hat mich mein Leben lang beschäftigt und ich will damit nur sagen, auch mit der großen Einleitung für diese Geburt, dass ich einen ganz sehr großen Respekt habe vor Frauen, weil ja, die kriegt jetzt ein Kind. Nee, die kriegt jetzt nicht einfach ein Kind. Also ein Kind kriegen, das ist eine Herkulesarbeit für mich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Es ist erstmal natürlich eine große Aufgabe, aber ich glaube, dass in dem Moment, wo, also ich bin ja 4-mal schwanger gewesen, ich habe 4 Kinder.
Mhm.
In dem Moment, als ich das erste Mal schwanger war, war mir nicht bewusst, worauf ich mich einlasse.
Das meine ich ja.
Nö,
ja,
überhaupt nicht.
Das meine ich
also
ja.
Null.
Ich meine, wenn ich mal gewesen wäre, wüsste ich es ja, aber, ja, aber wie soll es gehen? Ja.
Weil erstmal hat man ja nur Sex. So,
ja.
Ne? Das ist so, das kommt ja vor.
Und das könnte der amüsante Teil sein, aber auch leider auch nicht immer, ja.
Leider auch nicht immer, genau. Aber und das hat natürlich dann Folgen und klar, genau, dann wächst der Bauch. Aber ich weiß noch, als ich meinen ältesten Sohn, der jetzt heute 12 ist, das erste Mal so in die Arme gelegt bekam und er war in ein kleines gelbes Handtuch gewickelt, das war hier in Berlin in der Charité, da merkte ich, wie schwer der jetzt wiegt, ne? Und es war nicht nur sein Gewicht, was schwer wog, es war auch so dieses, wow, für den bin ich jetzt verantwortlich. Und auch wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird mit seinem kleinen Baby da, dann denkt man so, die können mich doch jetzt nicht mit diesem Kind gehen lassen.
Ja.
Das ist doch völlig, was denken die? Das ist doch völlig verantwortungslos, mich
ohne,
jetzt mit diesem.
Ohne Anleitung, ohne alles, ja. Ohne,
ja. Also so, die können mir den doch jetzt nicht einfach mitgeben. Und man ist dann wirklich, also so komplett überfordert natürlich am Anfang. Und man muss dann so lange diese Rolle reinwachsen. Und es ist auch irgendwie, man denkt immer, es ist so absurd, dass man einer einzigen Frau, nämlich der Mutter, weil ne, das sprichwörtliche Dorf ist nicht da in der westdeutschen Gesellschaft, dieses Kind jetzt überlässt.
Ja.
Und das Gefühl beruhigt sich dann ein bisschen. Dann kommt das zweite Kind, dann merkt man, oh Gott, das ist natürlich jetzt schwierig, das zu koordinieren. Mhm. Entweder das eine oder das andere oder beide. Und bei 3 gibt man halt die Kontrolle ab. Weil, und jetzt bei 4 ist es eigentlich, das vierte Kind fand ich jetzt, also ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und es war einfach nur noch ein bisschen mehr Arbeit. Aber es ist eigentlich bei 4 Kindern immer so, im Grunde musst du dich jeden Tag entscheiden, ein Kind komplett zu vernachlässigen, weil du für die anderen da sein musst.
Ja,
sonst
ja.
kannst du dem einen Kind keine Quality Time geben mit dir, keine exklusive Zeit. Und das ist, glaube ich, also diesen Split im Kopf hinzukriegen, das ist die eigentliche Herausforderung.
Wie würden Sie das Wort Feminismus erklären? Wenn jetzt jemand sagt, sie ist eine Feministin. Jetzt hört man das oft und manche wissen jetzt ja gar nicht, ja, was ist das? Wie würden Sie das jetzt erklären? Wenn Sie jetzt sagen, ich bin eine Feministin, wie würden Sie das erklären?
Das ist ein Wort, was erstmal sehr schwer wiegt und ich glaube auch, Angela Merkel hat es auch abgelehnt. Einmal wurde sie gefragt, sind Sie eine Feministin? Und hat sie gesagt, das wird sie sich gar nicht anziehen, den Schuh. Also es ist auch ein toxisches Wort, ne? Also man hat immer Angst vor dem F-Word. Also so auch in der amerikanischen Kultur. Es ist immer ein schwieriges Wort. Man sagt sogar im amerikanischen, too much feminism hurts the brand. Also man darf sich nicht zu offen feministisch geben. Bis dann solche Leute wie Taylor Swift und Miley Cyrus kamen, die sich plötzlich sehr offen feministisch bezeichnen. Gut, das war jetzt erstmal Geplänkel, drumherum Gerede, um die wirkliche Frage, warum bin ich Feministin oder was bedeutet das für mich? Ich glaube, dass Feminismus das bedeutet, das Patriarchat zu zerschlagen und alle Ungerechtigkeiten für Frauen zu eliminieren und zu zerstören und auch konservative Meinungen zu vernichten. Und das hat nichts mit Cancel Culture zu tun, sondern einfach damit, dass Frauen und Mädchen in dieser Gesellschaft mal wieder Luft bekommen.
Also würden Sie sagen, so eine Jeanne d'Arc?
Ich weiß gar nicht, ob das so kämpferisch sein muss, aber also wie Ruth Bader Ginsburg übrigens sagte, ich versuche es jetzt mal auf Deutsch zu übersetzen, Frauen wollen keine besonderen Rechte. Sie wollen einfach nur, dass mal ganz kurz der Fuß aus ihrem Nacken genommen wird. Mhm. Also so, dass sie wieder atmen können und das ist, glaube ich, das Missverständnis, was immer besteht. So dieses, oh, jetzt kommt die Cancel Culture. Das stimmt ja nicht. Es geht einfach nur darum, dass es Luft zum Atmen gibt und dass es alles gerechter ist und dass jeder eben seine Sexualität leben kann, wie er möchte, dass jeder dieselben Rechte hat und dass nicht diese Benachteiligung weitergeht.
Wann, zu welchem Zeitpunkt haben Frauen ihre Macht abgegeben?
Ich glaube, die haben sie schon seit Jahrtausenden abgegeben oder seit Jahrhunderten, weil es ging ja los mit der Kirche und dem Staat oder damals den Fürstentümern, weil man brauchte ja immer neue Soldaten, um seine Kriege zu führen, ne? Und man brauchte Arbeiterinnen, um das Land zu bestellen und man brauchte vor allem eben genau Frauen und Frauenkörper, die diese Soldaten hergestellt haben. Und es ist einfach es hat sich als sehr effektiv und effizient erwiesen, wenn man den Frauenkörper kontrolliert und die komplette Kontrolle darüber hat, dann kann man eigentlich eine solche Gesellschaft sehr gut führen. Also unsere ganze Gesellschaft basiert ja auch darauf, dass sehr, sehr viele Menschen, meistens Frauen, nicht nur, unbezahlte Care-Arbeit verrichten. Mhm, weil sonst würde ja das ganze Sozialsystem nicht funktionieren.
Ja, ja, ja.
Und das tut es ja eigentlich bis heute.
Und die katholische Kirche war es ja lange so, bis heute eigentlich. Also die dürfen schön die Kirche schmücken und die dürfen die, sagen wir mal, niedrigen Arbeiten verrichten. Aber in hohen Positionen möchte man es jetzt nicht unbedingt haben. Also das weicht sich jetzt ein bisschen auf, aber das ist ja noch lange hin.
Meine Großmutter ist ja in Frankreich auf dem Land aufgewachsen und hat auch dort gelebt und die hatte 7 Kinder. Und es gab ja damals auch noch keine Antibabypille und keine Verhütung. Und die Großväter, die waren dann irgendwie auch bei anderen Frauen und die haben sich so verlustiert und waren dann immer bei ihrer Frau und wollten natürlich dann auch Sex haben. Und die konnten nicht wirklich auf diesen Sex verzichten oder die Frauen konnten ihn auch nicht wirklich verhindern, obwohl sie Angst hatten, nochmal schwanger zu werden. Ne? Und das war wirklich für diese Frauen fast eine Existenz oder sogar eine lebensbedrohliche Situation. Meine Großmutter ist nach 4 Kindern, die hat dann versucht, sich selbst abzutreiben, die wäre fast daran verblutet. Ne? Und das war tatsächlich zu der Zeit, also in den 50ern und 60ern und 70ern in Frankreich noch eine Riesensache, dass man sich da dem männlichen Sexualitätsbegehr unterordnen musste. Ne? Und ja, also das ist, und ich glaube, bis heute, wir sind ja alle geprägt von unseren Müttern und unseren Großmüttern, ist das tatsächlich immer noch ein Thema. Also meine Mutter hat auch immer zu mir gesagt, pass auf, sonst läuft dir der Mann weg und so Geschichten, das gibt's.
Aber man soll ja Reisende auch nicht aufhalten.
Ja, eben, genau. Oder auch so dieses so, was ich oft so von weiblicher Verwandtschaft gehört habe, so, ah, guck mal, die guckt auf deinen Freund, pass auf, sonst schnappt sie dir den weg.
Ja, das ist sowieso so erstaunlich, das habe ich auch mal zu einer lieben Freundin gesagt, die dann furchtbar über eine andere Frau geschimpft hat und bösartig war, weil sie mit ihrem Mann fremdgegangen ist, sage ich, du, ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Sie ist nicht mit dir verheiratet, er ist mit dir verheiratet. Also er ist ja
genau,
mit ihr fremdgegangen. Aber es ist natürlich einfacher, auf sie sauer zu sein als auf ihn.
Genau.
Ja?
Ja.
Und nach Möglichkeit vielleicht ein gemeinsames Feindbild zu finden und wieder eine, ja. Ist das auch so ein Zug der Frauen, der ihnen antrainiert wurde, dass sie immer wieder versuchen, dann irgendwie einzurenken? Haben Frauen gelernt, einfach wegzuschauen?
Ja, auf jeden Fall. Und sie haben gelernt, irgendwie, wie gesagt, serviceorientiert zu sein und alles irgendwie auch so ein bisschen mit Zuckerguss zu überziehen, weil man hat ja eine gewisse Norm oder eine Ehenorm oder eine Beziehungsnorm und das soll man ja auch nach außen spiegeln, dieses Bild. Und wenn das nicht gelingt, wenn der Typ jetzt, ne, also auf Männer steht oder auf eine andere Frau steht oder egal auf was steht.
Hat man ein,
ne,
Problem, ja.
Genau, und dann hat man ja auch als Frau versagt, ja, weil dann war man ja nicht hot genug,
ja,
dann, den, ja, zu halten.
Ja.
Ne?
Also mit dem Haushalt, das ist ja, hat der Johanna von Kotschan gesungen, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das war ja so ein Klasse, ja, ja. Und das ist ja dann... dann ist man nicht heiß genug und der Mann hat kein Interesse mehr an einem und die Frau zieht sich dann den Schuh auch nochmal an. Ja.
Ich würde sogar sagen, dass es so weit geht, dass man immer sich aufwerten muss. Man ist erst dann was wert, wenn man diesen Mann hat. Also es war oft so in meiner Kindheit oder in meiner Jugend oder in meinem jungen Erwachsensein, dass meine weibliche Verwandtschaft immer gesagt hat, ich habe denen gesagt, guck mal, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe den Vertrag, ich habe das gearbeitet.
Dann haben die Hand und haben die gesagt, die ist immer noch nicht verheiratet.
Ja, die hat keinen Mann, aber du hast keinen Mann. Du hast keinen Mann. Und das, Gott sei Dank habe ich dann irgendwann diese Kinder bekommen. Und dann habe ich mich scheiden, das war wieder Katastrophe. Aber jetzt, ne, habe ich ein Haus und einen Freund und 4 Kinder. Und jetzt sind so, glaube ich, alle so, oh, so okay, sie hat's geschafft.
Ich habe immer so gerne Nanny Fine geschaut. Ja, ja. Und wenn die Mutter dann gesagt hat, sie ist das Kindermädchen. Ja. Sie ist nicht mit ihm verheiratet, ja. Und den Kopf in den Backofen gesteckt, ja.
Ja. Ja. Aber am Ende sind sie verheiratet, glaube ich, in der LVL.
Am Ende waren sie verheiratet, ja.
Ja, ja, genau.
Aber das war.
Nee, aber das gibt's noch. Das ist nicht nur Nanny Fine. Und Nanny Fine ist ja auch schon 15 Jahre her, würde ich sagen.
Es ist ja auch so, wenn ein Mann viele Frauen hat, ist er ja ein toller Hengst. Und wenn eine Frau viele Männer hat, ist ja gleich ein Flittchen oder eine Hure, ja. Mhm. Und wenn ein 80-Jähriger, eine 20-Jährige oder 30-Jährige, ja, dann findet man das irgendwie geil, dann ist es auch ein toller Hengst. Mhm. Und bei einer Frau ist die ja sofort gaga, dann ist die sofort nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Ja. Gab das große Drama mit einer Freundin von mir, Gina Lolo Brigida, die mit 95 einen viel jüngeren Mann, der war um die 30. Mhm. Und dann ging es am Ende so weit, dass sie... also um Entmündigung ging und das ist ja heute immer noch so. Also würden Sie sagen, es ist immer noch so, dass Frauen, dass Männer viele Sachen dürfen und man bei ihnen, es ihnen zugesteht und auch ganz toll findet, dass man Frauen verwehrt, wo man sagt, das schickt sich nicht.
Absolut. Also ich glaube auch, dass was das Ehepaar, das Präsidentenpaar Macron ertragen muss in Frankreich, er ist ja auch, also Emmanuel Macron ist ja mit Brigitte Macron verheiratet und ich glaube, sie haben eine Altersunterschied von 30 Jahren, vielleicht mehr plus minus. Und sie ist älter. Und er, also so diese ganzen Macho-Politiker, also wirklich auch Kriminellen, die haben sich natürlich über ihn lustig gemacht, wie Berlusconi, haben gesagt, er hat seine Mama dabei. Und ne, also das, ich glaube, was er da auch persönlich ertragen hat, ist schon echt eine Menge gewesen. Und natürlich ist es immer noch, also das sieht man an diesem Ehepaar Macron, ist es absolut gesellschaftlich noch nicht anerkannt oder es erzeugt immer so einen gewissen Schock, wenn man eine ältere Frau mit einem wesentlich jüngeren Mann sieht. Da ist irgendwas komisch. Es ist, entspricht nicht
aber
unserer
Sichtungsnorm. Ich bin sehr begeistert. Ich finde sie sehr schick und sehr, ja. Mhm. Also ich finde sie toll, auch ihren Stil. Und
das hat aber damit zu tun, dass man einer Frau nicht zugesteht, vor allem nicht im Alter eigene Sexualität zu haben. Mhm, also sexuelle Bedürfnisse zu haben.
Ja, ja.
Ne? Weil wieso muss die denn noch Sex haben? Mit, wie alt ist sie? 90,
95? Lolo Brigida? Ja. Die ist gestorben, ja, die war 95.
Ja, 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 genau.
Ja, ja. Es war ja noch nicht mal, ging noch nicht mal drum, ob sie Sex mit dem hat. Allein schon, dass sie einen Jungen, das geht nicht, ja. Das geht nicht, ja. Mhm. Dass sie einen jungen Typen hat. Das, ja. Ich war ja auch ein großer Nancy Reagan-Fan. Also ich mag ja diese starken, außergewöhnlichen Frauen und Dietrich und also das fand ich immer sehr toll. Auch die Herzogin von Windsor. Ja. Ich meine, da hat ja eine Frau den englischen Thron erschüttert.
Ja.
Und hat ja alles durcheinander gebracht. Also das war ja phänomenal, ja.
Von wem ist jetzt die Rede?
Von der Herzogin von Windsor, Wally Simpson.
Ah, ja, natürlich, Wally Simpson. Ja, verstehe. Naja, es gab ja noch ein paar, also es gab ja auch noch Harry und Meghan.
Ja, aber das war ja eine abgemilderte Variante. Also,
ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ja.
Also hier hat ja ein König auf seinen Thron verzichtet.
Das stimmt.
Und die war ja offensichtlich auch eine sehr starke Persönlichkeit, ja. Also das, so starke Frauen haben mich immer fasziniert. Es gibt ja viele, viele so wirklich starke Frauen, ja. Oder
was macht eine Frau zu einer starken Frau für Sie?
Wenn sie ihr Leben so lebt, wie sie es für richtig hält, ja. Wie zum Beispiel die Marchesa Casati. Sagt Ihnen die was? Die Marchesa Casati war eine der reichsten Frauen Italiens, Baumwollerbin. Mhm. Da hat dann einen verarmten Grafen geheiratet, einen Marchese Casati. Mhm. Und sie war eine, der, es wurde ja verfilmt auch, die Liza Minnelli und Ingrid Bergman haben da gespielt. Und die war also, lebte so um 1800, war auch viel porträtiert. Sie war eine, bis 1930, glaube ich, eine Mäzenin, eine Kunstmäzenin. Und sehr exzentrisch, immer kohlschwarze Augen, feuerrote Haare. Und hat aber auch total verrückte Sachen gemacht, total schockierende Dinge gemacht. Und sie hat auch den Petersplatz, nicht den Petersplatz, den Markusplatz in Venedig, der wurde gesperrt. Da hatte sich mehr nackt als angezogen von Nubiern über den Platz tragen lassen. Also sie machte einfach, sie wurde auch mal von der Kirche exkommuniziert, dann haben sie aber wieder aufgenommen, weil sie einfach sehr, sehr viel Geld auch immer gespendet hat. Und lebte ein unfassbar, eine Frau, selbstbewusstes und auch sehr exzentrisches Leben, ist dann im Alter, war nichts mehr übrig, lebte dann sehr verarmt in England, in London, ja. Aber sie, das war eigentlich damals undenkbar, dass eine, also die hatte wirklich die Hosen an, ja. Wirklich die Hosen an.
Klar, es gab ja auch Eva Perón, ne, ja, die ja auch mehr Präsidentin war als er. Wir haben, glaube ich, auch schon mal über Silvia von Schweden gesprochen, ja, die natürlich viel populärer ist, ja, als ihr Mann, diese Rolle so für viel, sich angenommen hat.
Was haben Sie noch für Träume? Was würden Sie gerne machen, das Sie noch nicht gemacht haben? Was sind haben Sie für Projekte und was ist etwas, das Sie, was so auf Ihrer To-Do-Liste ganz offen ist, was oben ist, was Sie sagen, das müsste ich unbedingt mal machen?
Das ist eine so schöne, aber fast dekadente Frage, weil ich die letzten Monate, wenn ich ehrlich bin, ich habe diese ARD-Serie rausgebracht, die sehr wichtig für mich war und Gott sei Dank war sie ein Erfolg. Ich habe jetzt mein Buch rausgebracht, ich gebe im Moment viele Lesungen und Interviews und das ist jetzt, ehrlich gesagt, ich habe noch nicht den Luxus gehabt, mich mit dem nächsten Schritt zu beschäftigen und ich müsste eigentlich dringend mal wieder nach 2 Jahren, die mich das jetzt alles gekostet hat, in irgendeiner Form ein Privatleben haben, was eben nicht damit zu tun hat, dass ich mich um meine Kinder kümmere. Aber im Moment steht das so gar nicht auf dem Plan. Also so diese,
also im Grunde genommen,
fast eine unlautere Frage, die Sie mir
könnte,
da stellen.
Könnte man sagen, der Wunsch, es ist ein bisschen wie der Songtext von der Knef, die sagte, ich möchte am Montag mal Sonntag haben.
Ja, das klingt gut. Das klingt gut, aber das wird irgendwie auch so schnell nicht passieren, weil immer dann so viel Arbeit ansteht und ich weiß gar nicht, wann mal dieses Getriebene aufhört, dass man irgendwie sich doch mal das Fenster nimmt und sagt, so jetzt mache ich ein paar Wochen komplett Urlaub. Ich fahre jetzt im Mai zum ersten Mal alleine eine Woche nach Mallorca. Vielleicht wird sich da so ein bisschen Ruhe finden, wer weiß.
Wunderbar. Ich danke Ihnen, das war ein wirklich großartiges Gespräch.
Das fand ich auch.
Viel zu kurz, die Zeit ist um, wir müssen uns nochmal treffen. Es gibt ganz viele Themen, über die wir sprechen müssen und sprechen können. Ich danke Ihnen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und bis ganz bald.
Dankeschön.
Eine Produktion von Audiotakes.